Eins, zwei, geht. Hallo, liebe Geschwister, liebe Bayreuther, schön bei euch zu sein. Ich weiß, dass ich mich immer wiederhole. Ich fühle mich wirklich irgendwie zu Hause, wenn man hierher kommt. Und bin dankbar, da zu sein. Danke für die Einladung. Ich bin ein bisschen angeschlagen noch, aber es sollte kein Hindernis sein. Und ich hoffe, dass es heute auch für jeden was dabei ist. Es sind viele unpopuläre Sachen, die ich irgendwie aufs Herz bekommen habe. Und ich hoffe, dass es nicht den einen oder anderen jetzt irgendwie vom Kopf stößt. Mich hat es irgendwie ein bisschen neu wachgerüttelt. Und ich hoffe, dass es euch vielleicht auch bewegt, wachrüttelt, vielleicht auch ermutigt. Das hoffe ich auch. Genau, ich möchte vorher auch nochmal beten. Bin auch ein bisschen nervös. Und Vater im Himmel, wir wollen dich preisen. Wir wollen dich sehen und auch deinen Sohn sehen, wollen dich bitten, dass du das Wort lebendig machst, dass du dein Wort uns lebendig machst, dass es nicht nur Wissen ist, sondern dass es uns verändert und dass du unsere Herzen veränderst. Bitte segne uns, schenk du Einheit und Liebe in der Gemeinde und hilf uns auch Hindernisse zu überwinden in unserem Leben. Und ja, mach du dein Wort lebendig. Danke, Herr. Amen. Predigt oder die Gedanken, ich habe sie überschrieben mit Hindernisse im Jahr 2026, die auf uns zukommen. Soll jetzt nichts Prophetisches sein, aber man muss kein Prophet sein, dass wir wissen, es werden Hindernisse kommen für jeden. Jeder hat schon Hindernisse. Und aber den positiven Vers, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Das ist das, was wir entgegenhalten können. Das ist das, was die Bibel uns anbietet als, sag ich mal, eine kleine Waffe von David aus Psalm 18. Mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und Weihnachten ist vorbei, in unseren Herzen hoffentlich nicht, aber ich denke, an Weihnachten waren auch schon einige Hindernisse, einige Dinge, die schwierig gelaufen sind. Ich möchte jetzt keine Geschichten von meinem Bruder und von mir erzählen, da habt ihr schon genug gehört. Vielleicht eine kleine, ein Hindernis von uns war früher, wir mussten in die Gemeinde mitgehen als Kinder und es war für uns, ganz ehrlich, schwierig, nett ausgedrückt, war schwierig. Und wir haben dann, wenn wir gewusst haben, dass ein bestimmter Prediger an Weihnachten dran ist, wussten wir, dass der, das ist ganz banal, aber wir wussten, dass der Weihnachten so komisch ausspricht. Und wir haben uns darauf gefreut, einfach nur, weil er das Wort so ausspricht. Und wir haben einfach die ganze Zeit nur auf dieses Wort gewartet. Das war alles, worauf wir irgendwie geschaut haben. Und dann sind wir heimgefahren und haben halt uns schief gelacht. Nur über dieses Wort, wir haben nichts mitgenommen. Ist traurig, aber das sind halt Hindernisse für Jugendliche. Auf dem Weg zum Glauben. Ich spreche es jetzt nicht aus, sonst achtet ihr dann auf mich die ganze Zeit wahrscheinlich, das Wort. Genau. Ein Modewort, so sowohl in der Welt als auch unter Christen, ist Leichtigkeit. Ja, Leichtigkeit hört man allen denken, nein, es muss Leichtigkeit haben, alles muss leicht und easy sein und easy going sein. Und es ist auch was Schönes und durch den Segen Gottes wird vieles auch viel leichter. Und wenn Gott uns segnet, werden Dinge leichter. Und Dinge lösen sich durch Gottes Eingreifen oft. Aber das Glaubensleben ist nicht nur Leichtigkeit. Und das ist mein Thema für heute. Und zwar, wer hat von uns keine Hindernisse, keine Schwierigkeiten, keine Ängste, keine Feinde, keine unangenehmen Zeitgenossen, keine Lieblingssünden, keine Versuchungen, keine Kämpfe. Also wer das nicht hat, ist ein Lügner. Jeder hat sowas in seinem Leben. Jeder hat Kämpfe und Dinge, die ihm das Leben schwer machen. Und Jesus hat es gesagt, haben sie mich gehasst, werden sie euch hassen. Johannes 15, Vers 8. Oder in der Welt habt ihr Angst. Also er hat nicht gesagt, es wird alles easy going und es wird alles nur noch Leichtigkeit sein und eine einzige Harmonie, sondern ja, es kommen Dinge auf uns zu. Und ich möchte zuerst mal im ersten Teil der Predigt mal anschauen, was Jesus für Widerstände aushalten musste auf seinem Weg, damit wir uns das vielleicht neu bewusst wird, was er eigentlich hier durchgemacht hat und durch was er durchgehen musste für uns. Und vielleicht weckt es unsere Liebe auch zu ihm neu auf, dass wir sehen, das hat er für uns durchgestanden, dass es uns vielleicht auch neue Kraft gibt, auch bei uns Dinge anzugehen, die uns schwerfallen. Weil jeder hat Dinge, die einfach schwerfallen. Ich habe auch gerade Sachen, die auch nicht so leicht sind in der Schule, wo ich mich gerade mit einer schwierigen Klasse eigentlich ein bisschen durchkämpfen muss, was gar nicht so einfach ist, was ich mir eigentlich viel leichter vorgestellt hatte. Ich hatte schon so viele Klassen und das ist das erste Mal, wo ich mir jetzt denke, wow, das ist gar nicht so einfach diesmal. Und Aber es gibt auch viele schöne Dinge und auch Dinge, über die man dankbar sein kann. Es gibt einen Song, den kennt wahrscheinlich die meisten, der heißt, also es ist einer der berühmtesten Liebeslieder, Ain't No Mountain High Enough, Ain't No Valley Low Enough, Ain't No River Wide Enough That Keeps Me From Getting To You, ist von Marvin Gaye. Der passt sehr gut zu dem, was Jesus eigentlich bereit war für uns zu tun. Er hat wirklich absolut keinen Gipfel, kein Tal ausgelassen, keinen Fluss, um zu uns zu kommen oder um den Weg frei zu machen für uns. Und ich möchte da mal ein Stückchen durchgehen, gemeinsam mit euch. Und zwar die Hindernisse an Weihnachten. Es waren so viele Gottesdienste und es wurden auch die Dinge genannt oft, die nicht schön waren. Oft ist das Weihnachtsfest so schön romantisch und alles blitzblank und man will es halt schön warm haben und nett und die schöne Krippe und das Licht. Aber wir wissen, wir haben das oft genug gehört an den Weihnachtsgottesdiensten, was für Widerstände da waren. Ich gehe dann mal kurz drüber. Das erste Hindernis war, dass Josef gedacht hätte, die fromme Maria hat ihn betrogen. Und er war in dem Gedanken, okay, sie ist nicht so fromm, wie ich gedacht hätte. Und das Kind ist von einem anderen Mann. Was das wohl in ihm ausgelöst hat, schon ziemlich krass. Also es war mal der erste Hammer bei diesem frommen Paar, dass er wusste ja, es war nicht von ihm, es musste irgendwo hergekommen sein und es war für ihn krass. Er hat gesagt, okay, das war's, morgen gehe ich. Ich hänge sie jetzt nicht ran, aber ich gehe. Schon ein krasser Anfang für eine Weihnachtsgeschichte. Dann, Gott redete zu ihm im Traum und Josef glaubte ihm und er lebte dann auch letzten Endes, oder beide lebten mit der schon Schande auch, dass sie ein Kind hatten, ohne dass sie geheiratet hatten. Das kam noch dazu. Ich meine, das hat sie nicht unbedingt mit Ruhm bekleckert in der Gesellschaft damals. Dann die Reise nach Bethlehem, das kennen wir. Die Herbergen waren voll, eine Hochschwangere wird nicht aufgenommen. Ja, auch eine totale Schande für die Menschen dort. Also niemand hat Platz gemacht, nicht irgendein junger Kerl, nicht irgendein Mann, niemand war bereit, den Platz zu räumen für eine Hochschwangere. Und Jesus wurde im stinkenden Stall geboren. Das Erste, was er gesehen hat, waren seine Eltern und die Tiere. Und dieser Gestank, das war das Erste, was er wahrgenommen hat auf dieser Welt, wie der Sohn Gottes auf diese Welt gekommen ist. Und vielleicht das erste Hindernis, das wir in unserem Leben haben können, okay, ist unsere Herberge so randvoll? Also eins der schlimmsten Wörter, die mich so beschäftigt haben, wie ich mal in den USA war, da hat mal jemand gesagt über eine Frau, she is full of herself. She is full of herself. Das hat mich so voll mitgenommen, weil ich dachte, ja, du hast recht, das stimmt. Ja. She is full of herself. Und das ist so ungefähr auch das Negativste, was wir Menschen eigentlich haben können, wenn wir so voll von uns sind. Sind unsere Herbergen, unsere Herzen voll mit uns und unseren Dingen und unseren Agendas, dass da einfach kein Platz mehr ist, ja, für Gott, für Jesus, für seinen Geist. Und das ist vielleicht das erste Hindernis, wo wir auch mal sagen können, okay, vielleicht sollte ich mal ein bisschen ausräumen. Vielleicht sollte ich mal von Jesus das ein bisschen ausräumen. Zumindest mal aufmachen. Ausräumen tut er. Aber zugeben vielleicht mal. Und ich glaube, da hängen wir alle mit drinnen. Wir sind eine Ego-Gesellschaft und auch wenn wir es vielleicht kaschieren wollen oder fromm kaschieren wollen, es ist da. Dann kamen die Weisen und das jüdische Empfangskomitee, in Anführungszeichen. Das war das nächste Hindernis. Die Weisen kamen nach Jerusalem zum Königsplatz und erklärten glaubwürdig, dass sie den Stern, ein seltenes Phänomen, gesehen hatten und ein neuer König geboren war. Und sie hatten die hohen Priester, Schriftgelehrten und alle Weisen Jerusalems überzeugt. Herodes war sogar sehr überzeugt. Jesu Ankunft wurde trotzdem nur von Hirten und Fremdlingen gefeiert. Wir hatten gesungen, kommet nach Bethlehem. Wer da in Realität nach Bethlehem gekommen ist, war niemand. Das waren Fremdlinge, die Weisen und eine Handvoll Hirten, sonst überhaupt niemand. Also es ist sehr schön, das Lied, aber damals war das nicht, es war einfach nicht da. Und Jesus war von Anfang an unerwünscht. Also waren die Hirten und die Fremdlinge. Und es ist die erste Ermutigung auch, vielleicht bist du jemand oder vielleicht fühlst du dich unerwünscht. Es gibt Menschen, also ich habe oft Schüler, bei denen spüre ich das, die sind unerwünscht. Die erzählen es auch manchmal, dass sie in ihren Familien so das vierte Rad am Wagen sind oder das fünfte oder in der Pause unerwünscht sind, da kümmert sich niemand um sie und das ist traurig. Jesus kennt dieses Gefühl. Jesus war unerwünscht von Anfang an. Wenn du so jemand bist, bist du in guter Gesellschaft. Jesus kann dir in der Sache helfen. Er weiß, wie es ist, und er kann dir da auch raushelfen. Er zeigt dir, dass du bei ihm niemals unerwünscht bist. Das einzige jüdische Empfangskomitee war eine große Horde von Todesschwadronen. Das war das einzige Empfangskomitee, das zu Jesus gekommen ist. Und sie sind ausgezogen, Tausende von Säuglingen zu töten. Jesus musste mit seiner Familie nach Ägypten ziehen und lebte dort einige Jahre als Flüchtlingskind. Das waren nur die Hindernisse der Weihnachtsgeschichte. Das ist unvorstellbar. Unser Herr war bereit, diesen kühlen Empfang auf sich zu nehmen und nicht zu verbittern. Da wird einem eigentlich der Vers, den wir alle kennen, noch viel klarer, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt. Das ist nicht die nette Welt, sondern diese Welt, die seinen Sohn von Anfang an töten wollte, abgelehnt hat, aus der Herberge rausgeschmissen hat, in den Stall verfrachtet hat und umbringen wollte. Und auch einfach gar nicht hingehen wollte. Ja, da ist ein König, ist uns doch egal. Es ist krass, denn so sehr hat Gott diese Welt geliebt, dass es einen einzigen Sohn gab. Er hat ihn trotzdem gegeben, er hat ihn trotzdem auf diese Welt geschickt. Und wir können jetzt schön mit dem Finger auf diese bösen Leute zeigen. Wer räumt denn seinen Thron? Herodes wollte seinen Thron nicht räumen, das war seine Sünde. Er wollte ihn töten. Er wollte seinen Thron nicht räumen. Ich bin mir sicher, dass wahrscheinlich ganz, ganz viele hier ihren Thron nicht räumen wollen für Jesus. Dass wir immer wieder diese Stimme auch töten, die den Thron will, nicht fordert, aber die unser Leben reich machen will, die vielleicht Dinge tun will, die wir nicht machen wollen. Und wir tun diese Stimme immer wieder wegschieben. Und manchmal sind wir dem Herodes gar nicht so unähnlich, wenn wir bewusst das Böse wählen und ihn nicht König sein lassen wollen, ihn gar nicht einladen auf den Thron. Der Thron gehört mir. Er kam in sein Eigentum und die Seinen nahmen ihn nicht auf. Das ist echt bitter. Aber wie viel ihn aufnahmen, denen gab er Macht, Gottes Kinder zu werden, denen, die an seinen Namen glauben. Das ist jetzt für alle, die das noch nie gemacht haben. Es ist nicht kompliziert. Das ist das wunderbare im Evangelium. Es ist nicht kompliziert. Er klopft auch heute an deine Tür und er wünscht sich, dass du aufmachst. Dass du diese, und wenn es ein dreckiger Stall ist, aufmachst, ihn reinlässt. Und er wird deine Sünden vergeben. Er sieht sie, er will sie dir vergeben. Er will sie annehmen und dir vergeben. Er ist dafür gestorben. Und das ist die gewaltigste Botschaft überhaupt. Eigentlich könnte ich hier schon aufhören. Es langt echt schon. Diese Liebe Gottes, dass er in unseren Herzen wohnen will, ist unvorstellbar, weil wir wollten ihn nicht. Jetzt kommen noch ein paar Sachen. Das nächste Hindernis war, das ist auch schlimm und das betrifft, kann uns auch sehr leicht betreffen, reine Theologie ohne Glauben. Kann ein frommes Hindernis sein. Sehr, sehr strange fand ich das, dass diese theologischen Profis von Jerusalem gar kein Interesse an ihrer Hauptfigur hatten, also an der Hauptfigur ihrer Theologie. Sie hörten von seinem Geburtstag, von offensichtlich sehr weisen Leuten, die ganz Jerusalem in Aufruhr und Unruhe versetzen. Also man hat sie auf jeden Fall ernst genommen, sonst wären nicht alle Weisen und alle mit Rang und Namen angetanzt. Man hat sie ernst genommen. Also hatte man ihre Worte, ihre lange Reise als Personen ernst genommen. Und die Debatte war eröffnet, aber sie wurde leider entlarvt als Wesen toter Theologie. Niemand ging hin. Alle wussten, okay, da ist irgendwas passiert, sie haben recht, da ist dieser Stern, das muss irgendwas mit unserem Glauben zu tun haben. Bethlehem ist der Ort, wir könnten doch mal zumindest einen mal hinschicken. Vielleicht zwei, drei Leute, die das überprüfen. Wie viele wurden hingeschickt? Keiner. Niemand wurde hingeschickt. Für uns zur Warnung. Man kann sich jahrelang, vielleicht sogar ein Leben lang mit Theologie, Lehre und der Bibel befassen, alle Propheten auswendig können, alles würde Messias wissen und doch kann einem die Hauptfigur völlig egal sein. Vielleicht kennt man sie überhaupt nicht. Es geht nicht um ihn, den Kern der Sache, um Gott oder seinen Sohn, sondern nur um Wissen, Rang, Namen, Anerkennung, Macht, Einfluss. Es geht nicht wirklich darum, Gott und Jesus näher zu kommen und ihn zu lieben und ihm zu dienen. Es ging niemand hinaus zu ihm in die Provinz. In die Stadt, in den Stall, nicht einer. Alle blieben zu Hause bei ihren Büchern, in ihren Palästen, auf ihren Lehrstühlen. Die theologische Prominenz hatte leider nur totes Wissen ohne Taten, aber gar keinen Glauben, keine Liebe zu Gott, keine Sehnsucht nach Gott, keine Sehnsucht nach Rettung, keine Freude an Gott. Sie spielten ein religiöses Theater. Sie fanden letztlich nicht das Wichtigste, den Sinn ihrer Theologie und ihres Lebens, zurück zu ihrem Schöpfer zu kommen, und ihr Herz wurde nicht erlöst. Und für uns, wenn wir uns vielleicht ertappt fühlen und denken, okay, ich will ja nur Wissen anhäufen, ja, vielleicht geht es mir gar nicht um Jesus, vielleicht kenne ich gar nicht, vielleicht kenne ich ihn nicht, vielleicht habe ich nur irgendwas mitgespielt. Die Bibel sagt uns, es ist so einfach, wenn ihr mich von ganzem Herzen suchen werdet, so will ich mich von euch finden lassen, spricht der Herr. Jeremia 29. Und diese fremden Magier, das ist eigentlich total absurd, dass die diese Hauptstadt des Glaubens, die Hauptstadt Jerusalem, mussten sie aus dem geistlichen Tiefschlaf aufwecken. Das ist krass. Möge es uns auch als Wachrüttler dienen, weil wir oft über das zweite Kommen Jesu nachdenken. Ja, es wird so viel darüber geredet, so viel spekuliert. Wann kommt Jesus zurück? Vor oder nach der Trübsal? Werden wir davor entrückt oder danach? Und so weiter. Ja? Ihr kennt die Debatten, ihr kennt die Videos, ihr kennt YouTube, jeder kennt es. Ist auch spannend, darüber zu diskutieren. Ja? Das haben wir schon daheim auch schon an Debatten gehabt. Ja? Und jeder hat seine Argumente. Aber die Frage ist vielmehr, erwarten wir es wirklich? Ja, die Debatten hatten die damals auch, die Schriftgelehrten, die hatten ihre Debatten. Aber dann kamen diese Weisen und haben gesagt, hey, es ist soweit, und dann ist niemand hingegangen. Niemand ging hin. Und das ist die Frage, erwarten wir wirklich sein zweites Kommen? Suchen wir nach seinem Willen für unser Leben? Jesus sagt selber, werdet stark zu stehen vor des Menschen Sohn. Er sagt, es ist nicht irgendwie einfach so ein Aufzug. Ja? Das wird immer so beschrieben, wie da kommt der Aufzug und die Aufzugmusik und dann geht es nach oben, so easy. Ist ein bisschen übertrieben, jetzt überspitzt, aber Jesus sagt, werdet stark zu stehen vor des Menschen Sohn. Das ist kein Spaziergang. Also seine Wiederkunft wird krass sein in jeder Hinsicht. Ob das jetzt im Geheimen ist für uns oder öffentlich, wir wissen es nicht. Es gibt viele, ich möchte auch gar nicht die Debatte anfachen. Aber er sagt, wir sollten uns darauf vorbereiten. Oder diskutieren wir einfach gern in unserer christlichen Community. Sind wir wach oder befinden wir uns wie Jerusalem noch in einem geistlichen Tiefschlaf? Das zweite Hindernis für Jesus war, wie er dann erwachsen war, das theologische System der Juden. An sich sehr, sehr gut. Ja? Wir haben die Bibel, wir haben das Alte Testament. Perfekt, es ist vollkommen, es ist durchläutert. Das Gesetz, der Tempel, das Opfersystem, die Schriften. Jesus war das Zentrum und die Erfüllung all dieser Riten, Bräuche und Texte und Opfer. Alles wies auf ihn hin. Alles darin erwartete ihn. Aber er wurde nicht in dieses System hineingelassen. Von dessen Verwaltern. Ich lese mal vor. Lukas 20. Er fing aber an, dem Volk dies Gleichnis zu sagen. Ein Mensch pflanzte einen Weinberg und verpachtete ihn an Weingärtner und ging außer Landes für eine lange Zeit. Und als die Zeit kam, sandte er einen Knecht zu den Weingärtnern. Lukas 20, Abvers 10 sind wir jetzt, genau 10. Damit sie ihm seinen Anteil gäben an der Frucht des Weinbergs. Aber die Weingärtner schlugen ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte noch einen zweiten Knecht. Sie aber schlugen den auch und schmähten ihn und schickten ihn mit leeren Händen fort. Und er sandte noch einen dritten, sie aber schlugen auch den blutig und stießen ihn hinaus. Da sprach der Herr des Weinbergs, was soll ich tun? Ich will meinen lieben Sohn senden, vielleicht werden sie sich vor dem scheuen. Als aber die Weingärtner den Sohn sahen, dachten sie bei sich selbst und sprachen, das ist der Erbe, lasst uns ihn töten, damit das Erbe unser sei. Und sie stießen ihn hinaus vor den Weinberg und töteten ihn. Was wird nun der Herr des Weinbergs mit ihnen tun? Er wird kommen und diese Weingärtner umbringen und seinen Weinberg anderen geben. Als sie das hörten, sprachen sie, das sei ferne. Er aber sah sie an und sprach, was bedeutet denn das, was geschrieben steht? Der Stein, den die Bauleute verworfen haben, der ist zum Eckstein geworden. Wer auf diesen Stein fällt, der wird zerschellen. Auf wen er aber fällt, den wird er zermalmen. Und die Schriftgelehrten und hohen Priester trachteten danach, Hand an ihn zu legen, noch in derselben Stunde, und fürchteten sich doch vor dem Volk, denn sie verstanden, dass er auf sie hin dies Gleichnis gesagt hatte. Also das Problem ist, dass die hohen Priester und Schriftgelehrten hatten den Weinberg, also das Volk Israel und den Glauben als ihr Eigentum betrachtet und wollten ihn allein besitzen. Es war ihr Motiv. Und sie duldeten keinen Eindringling. Also da war der Messias, sie hätten es erkennen können, aber sie haben ihn als Eindringling betrachtet. Störenfried, jemand, der ihre Macht gefährdete. Permanentes Misstrauen gegen ihn. Hinterfragen, Beschuldigungen, Fangfragen, Diskussionen, Nachstellungen und schließlich der feste Entschluss, ihn zu töten. Und Jesus ging aber weiter. Er ging manchmal mitten durch diese Widerstände hindurch. Wie traurig für ihn, dass er, auf den alles hindeutete, ausgeladen wurde. Das war seine Domäne. Das war für ihn vorbereitet und er war nicht eingeladen. Er wurde permanent draußen gehalten. Vielleicht bist du auch eine Person, die isoliert wird. Ja, vielleicht zu Unrecht, vielleicht in der Arbeit, vielleicht in irgendeiner Gemeinschaft. Jesus kennt es allzu gut. Was hat Jesus gemacht? Er ging seinen Weg weiter. Andreas, das hast du mir mal gesagt. Wenn Menschen gegen dich sind und du aber Gott, mit Gott im Reinen bist und ihm wirklich dienen willst, niemand kann den Sinn deines Lebens zerstören. Geh mit Gott vorwärts. Geh einfach vorwärts. Gottes Wille in deinem Leben ist nicht abhängig von Menschen oder Positionen oder Machteinflüssen. Es ist nur eine Sache zwischen dir und ihm. Wir müssen ein reines Herz vor ihm haben. Aber alles andere ist in seiner Hand. Und das ist das, was Jesus gemacht hat. Ich meine, es hat sich wirklich alles gegen ihn verschworen. Er hat gesagt, okay, ich gehe mit ihm vorwärts. Ich gehe vorwärts. Er ist mitten hindurchgegangen, durch diesen Intrigen. Für ihn waren es nur Spinnweben. Er ist einfach durchgegangen. Im Nachhinein, wenn wir das sehen, diese Intrigen waren brutal. Es war ein Mordkomplott. In Gottes Augen waren es nur Spinnweben. Er ist einfach durchgegangen. Was bleibt übrig? Die Worte von Jesus blieben übrig. Was diese Leute gefaselt haben, sei es theologisch oder sonst irgendwas, was ist davon übrig? Nichts. Damals war das gewichtig. Jetzt sind die Worte von Jesus übrig. Und das ist für uns auch wichtig, dass wir uns nicht von bösen oder von bösen Menschen aufhalten lassen. In Ruhe mit dem Herrn weitergehen. Es geht leider sehr schnell. Das ist jetzt noch ein bisschen hart, aber ich glaube, da muss auch jeder bei sich selber aufpassen. Es geht leider sehr schnell, dass religiöse Gemeinschaften oder christliche Werke zum Selbstzweck werden. Dass es nicht mehr um Jesus geht, nicht mehr um seine rettende Botschaft, um die Rettung der Verlorenen oder um sein Reich, sondern es geht um den Betrieb, das System oder um Optimierung oder die Stellung und das Ansehen oder Macht oder eigene Vorteile. Und wir sollten uns immer wieder selbst prüfen, lebe ich noch für Jesus und sein Reich oder gründe ich bereits mein eigenes Reich? Und da sollte man immer aufpassen, ja? Woran arbeite ich da? Ist es wirklich für Jesus oder ist es für mich? Und das können wir nur selber beantworten, die Frage. Aber die großen Warnschilder sind eben das Reich von Saul und das Reich von David. Wie traurig war das Reich von Saul? Dem Mann ging es nur um sein eigenes Reich. Und sein Palast war wie ein Grab. Keiner hatte Bock, da mehr reinzugehen, weil es einfach tot war. Und bei David, der war in der Höhle mit Verrückten und Ausgestoßenen und es war, sag ich mal, eine Party, weil Gott da war. Es war viel, viel, viel schöner und gemütlicher, als irgendein Palast mit Saul zu sein. Und es ist so schön zu wissen, wenn wir wirklich mit Gott unterwegs sind, ist auch Freude da und ist Freiheit da und ist Liebe da. Und wenn nicht, dann eben nicht. Und daran sollten wir das auch irgendwie uns selber auch messen. Das nächste Hindernis, das Jesus durchmachen musste, war, und das ist eigentlich ziemlich krass, aber ist auch sehr ermutigend, finde ich, es war eine völlig unvollkommene Situation. Jesus befand sich in einer völlig unvollkommenen Situation. Und das ist die Situation des Reiches Gottes bis heute. Falls du auf eine vollkommene Situation wartest, wo du dann anpackst, wo du dann anfängst, wo du sagst, okay, wenn alles mal so passt und so ist, dann fange ich an, Gott zu dienen, fang am besten gar nicht an. Fang gar nicht an, weil die wird nie kommen. Sie wird nie kommen, die Situation. Arbeite nicht in Gottes Weinberg, denn die perfekte Situation wird nicht kommen. Wenn man sich umschaut, wie es im Reich Gottes aussieht, weltweit, mal eine kleine Sache, die mich vor einer Woche geschockt hat. Das war eine Mail von Open Doors. Es tut manchmal so gut, mal da drin zu lesen und mal dann seine Probleme daneben zu stellen und zu sehen, okay, ich habe gar keine Probleme. Ich habe gar keine Widerstände verglichen mit dem, was da ist. Da ist ein Pastor, der wurde einfach mal für 10 Jahre weggesperrt und seine Frau auch, in Isolationshaft. 10 Jahre, einfach nur, weil sie eine Gemeinde dort haben. Da war keine Staatsfeindschaft. Da wurde eine christliche Frau, die einen Schlaganfall hatte, einfach ins Gefängnis gesperrt, ohne Behandlung. Schlaganfall. Musste sich da durchkämpfen, im Gefängnis. Und das könnte man so weiter erzählen, was da passiert. 10 Jahre, das ist einfach mal, weil du Christ bist. Einfach mal eingesperrt für 10 Jahre. Das ist richtig krass. Und das sind echte Hindernisse. Und auf der ganzen Welt haben unsere Geschwister zu kämpfen mit unglaublichen Situationen. Meine Mutter hat erzählt, es müssen Christen fliehen mit nichts. Sie haben nur Planen, die sie nachts über sich drüber stülpen im Wald, damit sie nicht entdeckt werden von ihren Verfolgern. Das ist unglaublich. Und ich denke, das sollte uns anreizen, einerseits auch ihnen zu helfen, soweit wir können, mit Geld. Und auch unsere sogenannten Probleme ein bisschen kleiner zu sehen, vielleicht auch untereinander. Und die Freiheit zu nutzen, die wir hier haben. Einfach fürs Reich Gottes zu nutzen. Mehr unsere Freiheiten zu nutzen. Weil wir haben sehr viel Freiheiten, wir haben sehr viel Geld verglichen mit anderen Geschwistern. Und wir sollten sie nicht vergessen. Also Jesus hatte mit einer völlig unvollkommenen Situation zu tun. Da war kein Palast, keine Stellung, kein Thron, kein Lehrstuhl für Jesus. War nicht mal eine Kanzlei oder ein Klassenzimmer. Er hatte gar nichts. Es war nichts vorbereitet. Doch Johannes der Täufer hatte den Weg vorbereitet, geistlich. Er hatte die Juden gelehrt, Buße zu tun, um sich vor Gott zu demütigen und hat den Weg bereitet, aber sichtbar war nichts da. Es waren blitzschnell wieder die Widerstände da. Jesus hatte eine Krippe, dann lange Jahre gar nichts. Wüste, Berge, See, auf dem See ist er gefahren, 12 Jünger. Und er sagte, die Füchse haben Höhlen, Vögel haben Nester, aber das Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlegen kann. Jesaja drückt es so aus: Wer glaubt dem, was uns verkündet wurde? Und an wem ist der Arm des Herrn offenbart? Er schoss auf vor ihm wie ein Reis, wie eine Wurzel aus dürrem Erdreich. Er hatte keine Gestalt und Hoheit. Wir sahen ihn, aber da war keine Gestalt, die uns gefallen hätte. Er war der Allerverachtetste und Unwerteste, voller Schmerzen und Krankheit. Er war so verachtet, dass man das Angesicht vor ihm verbarg. Darum haben wir ihn für nichts geachtet. Diese Situation, Jesus machte das Beste aus seiner Situation. Es hätte auch anders sein können, dass da viel vorbereitet gewesen wäre. Nichts. David hat Salomo alles vorbereitet. Der hat sich reingesetzt und war König. Bei Jesus war nichts da. Wo waren die Könige, Lehrer, Hohenpriester, Schriftgelehrten, Pharisäer, die offen oder hilfreich für den Sohn Gottes waren? Nein, sie waren komplett gegen ihn, machten ihm noch das Leben schwer. Er hatte 12 Jünger, einfache Handwerker, ohne Ansehen, Macht, Geld, Weisheit, ohne Einfluss. Prostituierte, Zöllner waren um ihn. Was für ein Hofstaat, was für eine Universität, was für Strategen, was für eine Organisation, die der lebendige Sohn Gottes an seiner Seite hatte. Aber das waren genau die Menschen, aus denen Gottes Reich Gottes bauen wollte. Was können wir daraus lernen? Beklagen wir uns nicht über die Situation, in der wir sind, oder über die Menschen, die uns umgeben. Gott sendet uns auf Menschen, die wir uns nicht aussuchen können. 1. Korinther 1, nicht viele Weise nach dem Fleisch, nicht viele Mächtige, nicht viele Edle sind berufen, sondern was nichts ist, das hat Gott erwählt, damit er zu Schanden mache, was etwas ist. Warten wir nicht auf perfekte Umstände, sondern lass uns das Beste aus unserer Situation machen. Gott liebt das Unvollkommene und kann darin besonders gut seine Macht und Herrlichkeit zeigen. In perfekten Umständen kann sich der Herr auch nicht so gut zeigen. Der Alice Böck hat es oft so ausgedrückt, also er hat immer wieder diesen Spruch gesagt, ja, vielleicht hast du so einen leichten Sprung in der Schüssel, ja, so einen leichten. Jeder hat ja so ein bisschen jeder hat so einen Tick. Vielleicht hast du so einen leichten Sprung in der Schüssel, da kann aber Gottes Licht wunderbar durchscheinen. Wenn immer alles perfekt ist, wo will Gott da durchscheinen? Wo kann er da überhaupt sich zeigen, wenn du das alles machst? Er wird in unserer Schwachheit, wird er vollkommen. Wir müssen ihm aber unsere Schwachheiten geben. Das Bild auch von Gideon, was waren seine Waffen? Diese Tonkrüge mit den Fackeln drin. Und dann mussten sie die Tonkrüge kaputt machen. Warum? Damit das Licht rausscheinen kann. Und das ist genau das Bild für uns. Gott muss uns ein Stück weit zerbrechen oder er gibt uns sogar Schwächen, damit sein Licht, damit sein Geist sich zeigen kann. Sonst machen wir ja alles. Und das hat er an den Jüngern, das hat er so wunderbar gezeigt an diesen Jüngern. Wie waren sie unvollkommen? Beginnen wir damit, Jesus in unserem Umfeld und in unserem Alltag zu dienen. Und dieser Vers passt sehr gut, denn wer hat den Tag der geringen Anfänge verachtet? Zacharia 4, Vers 10. Also wir sollten nie den Tag geringer Anfänge verachten. Wie hat es denn ausgesehen? Was haben die denn wahrscheinlich darüber gelacht? Jesus, du bist der Messias und das sind deine Minister, oder? Der Fischer und der Zöllner und die Prostituierte. Was haben die wahrscheinlich gelacht? Jetzt lacht niemand mehr. Was für ein herrliches Reich, gerade weil es solche Leute waren. Wie herrlich. Und das Gleiche, Gott baut sein Reich oft auf solchen Schultern. Höhle von Adullam. David ging von dahin weg und rettete sich in die Höhle von Adullam. Das war das Einzige, was er noch hatte. Und es sammelten sich bei ihm allerlei Männer, die in Not und Schulden und verbitterten Herzens waren. Was für eine Armee. Verrückte, Verschuldete, psychisch Angeschlagene. Kann man viel anstellen damit. Nein, es sind die großen Helden von David geworden. Weil sie waren offen für Gott. David hat ihnen Gott beigebracht durch seine Psalmen und er hat sie verändert. Sie haben sich verändert. Die waren die Einzigen, die wirklich offen waren für Gott und seine Macht. Und er hat sie zu den krassesten Helden im Alten Testament gemacht. Gerade diese kaputten Leute. Die Jünger Jesu. Kleine Kostprobe, was für Leute das waren. Es erhob sich ein Streit unter ihnen, wer von ihnen der Größte sein sollte. Interessant ist der Zeitpunkt. Was war der Zeitpunkt, wo sie das debattiert haben? Ja, Ankündigung der Leiden. Einen Tag vor der Kreuzigung haben sie das nochmal durchgesprochen. Ey Mann, wir müssen jetzt wissen, wer hier der Größte ist von uns. Ja, es ist mal klar, ich bin der Größte. Und dann wird Suppe gegessen. Nicht Spaß, sondern Witz von Weihnachten. Furchtbar, ja. Oder zum Beispiel, das geschehe dir ja nicht, hat der Petrus gesagt. Wie Jesus sagt, ja, ich werde sterben müssen, das geschehe dir ja nicht. Kein Fall passiert dir das. Ja. Oder, hier ist gut für uns sein. Und er hörte nicht mehr auf zu reden, sagt die Bibel. Also auf dem Berg der Verklärung, der Petrus, der wollte einfach da bleiben. Hier bleiben wir, hier ist gut, hier ist der Himmel auf Erden. So wünschen wir uns das auch oft in den Gemeinden. Schön, es ist schön, so bleibt's. Wir gehen nicht hinunter ins Tal zurück, da ist es hässlich. Und dann hat er nicht mehr aufgehört zu reden. Oder sie wollten weg mit den Kindern hier. Die Kinder hier haben ja nichts zu suchen. Das war seine Armee, das waren seine unvollkommenen Jünger. Die haben nichts verstanden. Jesus sagt, ihr werdet alle an mir Ärgernis nehmen. Und sie verließen ihn alle. Das waren seine Jünger. Und wo stehst jetzt du? Wo hast du dich zu beklagen? Ja, ich bin nicht gut genug. Jesus sagt uns ja ganz klar, die waren ganz grobes Material. Aber er wollte genau diese Leute haben. Mit denen konnte er arbeiten. Wir sehen, was Gott aus kleinen Anfängen tun kann, aus Menschen, denen wir erstmal nichts zutrauen. Es kommt Jesus scheinbar nicht auf große Zahlen an und große Menschen an. Sonst hätte er Könige und Priester berufen, und zwar Tausende von ihnen. Das hätte er auch machen können. Lauter Elite. Nein, es kommt ihm auf Qualität an. Qualität, warum? Dieser Haufen. Die Jünger hatten vieles nicht, aber sie hatten die Eigenschaften, dass sie sich ganz auf Jesus einließen. Ihre Herzen ganz Jesus hingaben, ihn wirklich liebten. Ihre Herzen waren aufrichtig. Sie wurden seine Freunde. Sie diskutierten ehrlich mit ihm. Nicht halbherzig wie die Sympathisanten, die die Wunder sehen wollten oder ein paar Predigten hören wollten. Sie redeten, was sie dachten. Sie haben wirklich mit ihm ihre Sorgen geteilt, ihre Sünden. Sie hatten keine Angst vor ihm. Sie haben wirklich mit ihm debattiert. Sie waren sie selbst und keine Kopien. Und sie folgten ihm bis in den Tod. Das ist es, was Jesus sich wünscht und wonach er sucht. Das ist für ihn Qualität. In Sachen Glaube, in Liebe, Aufrichtigkeit und Hingabe. Es ging ihm nicht um die großen Zahlen und die großen Männer und Frauen. Deshalb verachte nicht den Tag des geringen Anfangs. Manche Menschen, die dir begegnen, sind Menschen, die zum Glauben finden werden. Manche werden aber auch Schleifsteine sein, die dich für den Himmel vorbereiten. Und auch sie müssen dir dienen, trotz ihrer Bosheit. Der Sohn Gottes wurde durch Leiden vollendet und so auch wir. Es wird sicher noch einiges auf uns zukommen, wodurch der Herr uns auch verändern muss. Ich weiß nicht, wie viel Zeit ich noch habe. 10 Minuten? Okay. Ich versuch's. der Leidensweg Jesu. Ich denke, da haben wir das genug schon drüber gehört, aber das ist eigentlich das Krasseste, was er für uns gemacht hat, die krassesten Hindernisse, die er überwunden hat. Ich lese den Vers vor. Wir sollen aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens, der, obwohl er hätte Freude haben können, das Kreuz erduldete und die Schande gering achtete und sich gesetzt zur Rechten des Thrones Gottes. Gedenkt an den, der so viel Widerspruch gegen sich von Sündern erduldet hat, dass ihr nicht matt werdet und den Mut nicht sinken lasst. Da steckt so viel drinnen. Ich glaube, das Erste, was wir sehen können, ist das, es gibt den Satz, ich schaue nicht nach hinten und ich schaue nicht nach vorne, ich schaue nach oben. Das ist ein Satz von jemandem Gläubigen, ich weiß nicht, von wem er ist. Aufsehen zu Jesus, dem Anfänger und Vollender des Glaubens. Ich kenne deine Situation nicht, aber es ist immer wichtig, nach oben zu schauen. Wenn ich nach vorne schaue, es kann so viel kommen und schiefgehen. Wenn ich nach hinten schaue, dann graust es mir und graust vielen anderen. Wenn ich nach oben schaue, dann sehe ich den Anfänger und Vollender meines Glaubens. Und er verspricht, er wird dieses Werk vollenden, egal wie es gerade vielleicht aussieht. Und er weiß, wie es hier aussieht auf der Erde. Er sagt, er hätte Freude haben können, er hätte es haben können, aber er hat das Kreuz erduldet, er hat die Schande gering geachtet. Wenn wir gerade Schande erleben, nimm sie nicht so ernst. Er hat sie gering geachtet. Er hat so viel Widerspruch gegen sich erduldet von den Sündern. Also wenn uns Leute widersprechen, wegen dem Glauben oder wegen sonst was, es ist nichts Besonderes. Sie haben selbst dem Sohn Gottes widersprochen. Der Sohn Gottes wurde permanent widersprochen. Es ist eigentlich krass, dass man ihm widersprochen hat. Ja? Und er hat es geduldet. Und dass wir nicht matt werden und nicht den Mut sinken lassen, dass wir nicht aufgeben, dass wir nicht sagen, okay, jetzt kommt so viel rein und so viel Negatives. Nein, es geht vorwärts. Jesus hat sein Angesicht nach vorne auf das Ziel gerichtet. Er wusste, er geht auf dieses Ziel zu mit seinem Vater und niemand kann ihn davon abhalten. Und das ist so wichtig, dass wir uns das nicht nehmen lassen, uns immer wieder Mut schenken lassen vom Herrn und in der Gemeinschaft auch, uns ermutigen. Dann der Prozess, durch den Jesus gehen musste. Vielleicht steht bei dem einen oder anderen eine heftige Konfrontation an oder eine Intrige. Jesus, der Richter der Welt, wurde von Sündern und Mördern völlig ungerecht verurteilt, von Soldaten verspottet, die Blut an ihren Händen hatten. Er ging durch, ohne Worte. Manchmal ist es auch gut zu schweigen. Manchmal ist es auch gut, gar nichts zu sagen. Wenn Leute einfach vermessen sind und Lügen über dich verbreiten, manchmal ist es gut, einfach nichts zu sagen. Er war still wie ein Lamm. Und der Pilatus musste zugeben, Ecce Homo, was für ein Mensch. Was für ein Mensch. Wer kann so leiden? Das ist unser Herr. Als er gemartert ward, litt er doch willig, tat sein Mund nicht auf, wie ein Lamm, das zur Schlachtbank geführt wird. Wie ein Schaf, das verstummt vor seinem Scherer, tat er seinen Mund nicht auf. Manchmal ist es gut, nicht zu antworten. Und wir brauchen seine Lammesart, die wir von uns aus nicht haben. Da muss ich gestehen, dass ich das überhaupt nicht habe, dass ich mich sehr gerne wehre und sehr gerne zur Wehr setze und mich rechtfertigen will. Und er musste mir das auch in den letzten Jahren auch beibringen, einfach mal still zu sein. Er hat mir den Vers gegeben in einer echt schweren Situation, immer wieder, dass ich mich nicht wehre, sei still, ich werde für dich streiten. Und das hat er auch gemacht, teilweise auf sehr drastische Weise. Aber ich habe versucht, Frieden zu schließen oder Frieden zu halten. Manchmal ist es gut zu sagen, okay, ich bin still, der Herr wird streiten. Und manchmal greift er auch drastisch ein. Und das wünscht man sich nicht, aber der Herr kämpft für die Seinen. Und das ist die schwerste Lektion, finde ich, still zu sein, wenn man Unrecht bekommt. Was rät Jesus uns noch in Konflikten oder Konfrontationen, wenn wir reden sollen? Er sagt, wenn sie euch nun überantworten werden, so sorgt nicht, wie oder was ihr reden sollt, denn es wird euch zu der Stunde gegeben werden, was ihr reden sollt. Denn nicht ihr seid es, die da reden, sondern eures Vaters Geist ist es, der durch euch redet. Ich habe da ein ganz kurzes Zeugnis. Wir wurden mal von Muslimen eingeladen als Studenten in eine Moschee. Und es klang erst so wie so eine Debatte, dass man sich austauscht über den Glauben. Und wir waren 4 Studenten und haben es schon ernst genommen, haben uns davor getroffen, haben gebetet dafür und uns informiert, aber haben gedacht, es wäre ein positiver Austausch. Und dann kommen wir da rein und merken, okay, man will uns hier einfach vorführen. Ja? Hier ist ein Doktor, der alle Streitfragen über die freichristlichen Gemeinden kennt und die Volkskirchen kennt und wollte uns total vorführen vor so einer Koranschule. Ja? Da waren junge Schüler da und die haben sich halt darauf gefreut, dass er uns fertig macht. Und das haben wir dann irgendwann auch gemerkt und der Herr hat uns in dieser Stunde so gute Antworten gegeben, die haben wir nicht vorbereiten können, dass der echt doof ausgesehen hat dann am Ende. Also es war nicht, weil wir so toll waren, sondern der Herr hat uns wirklich Worte gegeben und Antworten gegeben, wo er dann echt einstecken musste und die Leute gemerkt haben, es wird hier kein Show-off. Und der Herr kann uns die Worte geben, gerade wenn es ungerecht zugeht. Und es war gut, dass er mal gesehen hat, dass das Wort Gottes sehr, sehr wehtun kann, wenn man sich mit ihm anlegt. Und ich hoffe, dass er auch zum Glauben findet. Aber wir haben auch gemerkt, dass sie die besten Leute tatsächlich ausbilden, um hier in Deutschland zu wirken. Ja, das war ein Doktor bei Siemens und der war der Gemeindeleiter dort. Schon interessant. Das Kreuz, die schlimmste Niederlage, die man einem Menschen zufügen kann, wurde zum größten Sieg, den es je gab. Der Sieg über Sünde, Hölle, Tod, Teufel und Welt. Jesus besiegte alles. Er hat es erduldet. Man kann sich diese Schmerzen nicht vorstellen, die Verachtung und vor allem die inneren Schmerzen nicht, als das Gericht Gottes über ihn ging und er vom Vater getrennt war. Und er sagt, Vater, warum hast du mich verlassen? Und hier kommt es zum größten Hindernis. Und das ist vielleicht für den einen oder anderen auch wichtig. Das war für mich mal an einem bestimmten Punkt im Glaubensleben wichtig, das zu erkennen. Jesus besiegte alles, aber zuallererst uns. Und zwar, er hat uns überwunden. Weil wir sehen ja oft die Feinde ringsherum um uns. Ja, da sind die Gegner und das. Aber der schlimmste Feind sind wir selber. Der ist in uns. Das ist ich. Und das ist bei jedem das schlimmste und größte Hindernis. Und das hat er überwunden. Wir müssen bei uns beginnen. Er hat nicht nur unsere Tatsünden getragen. Weil wir kommen oft mal gern mit den Tatsünden und sagen, ja, ich habe gestohlen, ich habe gelogen, ich habe dies und jenes getan. Und dann erleichtern wir so unser Gewissen. Aber die Tatsünden kommen aus unserem Herzen, aus dem schlechten Baum, aus unserem Ich. Und das bringen wir oft nicht. Das heißt so, okay, ich bin okay. Die Sünden waren vielleicht schlecht, aber ich bin okay. Aber das ist nicht das, was Jesus am Kreuz getan hat. Jesus hat uns, er ist, also Paulus sagt, ich bin mit Christus gekreuzigt. Das ist so wichtig, dass wir das irgendwie auch bringen, dass wir sagen, Herr, nimm mich, ich bin die Ursache. Danke, dass ich mit dir gekreuzigt sein darf. Ich bin mit dir gekreuzigt. Danke, dass du mich auch ganz angenommen hast. Nicht nur meine Sünden mir weggenommen hast, sondern mich. Und das ist die größte Erlösung, die größte Freiheit, wenn ich weiß, okay, ich bin mit ihm gestorben. Und er hat mich aber auch ganz angenommen, ganz, brutto, komplett. Das befreit einen. Und das ist schön, wenn man ihm diese Sünde auch bringen kann, das eigene Ich. Und das möchte ich euch einfach auch ans Herz legen, das auch mal zu beten. Danke, Herr, dass ich mit dir gestorben sein darf. Fürbar, er trug unsere Krankheit und lud auf sich unsere Schmerzen. Wir aber hielten ihn für den, der geplagt und von Gott geschlagen und gemartert wäre. Aber er ist um unsere Missetat willen verwundet und um unsere Sünde willen zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm, auf dass wir Frieden hätten, und durch seine Wunden sind wir geheilt. Wir gingen alle in die Irre wie Schafe. Ein jeder sah auf seinen Weg, aber der Herr warf unsere aller Sünde auf ihn. Diese größten Hindernisse, falls du es noch nie gemacht hast, deine Missetaten, sagt Jesaja, deine Sünde, dafür wurde er zerschlagen. Die Strafe liegt auf ihm. Dein Ich darfst du ihm geben, auch deine Wunden. Viele Christen sind verwundet, ich kenne es auch. Die hat er auch getragen. Er kann sie dir heilen, sofern du sie ihm bringst und auch dem anderen vergibst, der sie dir zugefügt hat. Er will auch, dass wir vergeben und ihm die Wunden bringen. Und dann wird er dir auch Heilung schenken. Sachen, die kein Psychologe heilen kann. Er kann es. Er wurde selber verwundet. Ich komme zum Schluss. Dinge, die uns Angst machen. In der Welt habt ihr Angst. Seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Diese Welt kann so lieb und nett sein, wenn sie etwas will oder braucht, aber sie kann unendlich grausam sein, wenn sie ihr wahres Gesicht zeigt. Jesus will, dass wir auch diese Welt überwinden. Sie zeigt immer wieder, dass sie gegen Gott und gegen Jesus ist und auch gegen seine Kinder ist. Und das ist ein sehr unangenehmer Satz, aber ich glaube, das ist auch eine Sache, warum wir oft so wenig von Gott erleben oder so wenig ihn spüren in unserem Leben, weil wir uns ein Stück weit mit der Welt arrangiert haben. Ja, ich stelle mich da voll drunter. Die Bibel sagt ganz klar, wer ein Freund der Welt sein will, wird Gottes Feind sein. Das steht nicht drin, es ist so okay mal. Also ich merke das, wie leicht man diese Welt lieb gewinnt, ja. Und dann ist Gott nicht richtig auf unserer Seite mehr. Und es ist, ich weiß, das hört man total ungern, das ist super unpopulär, aber es ist auch eine Sache, ein Hindernis, das vielleicht uns viele von uns betrifft. Ich denke, wir sollten auch da Gott recht geben und bekennen, dass wir oft diese Welt echt lieben und automatisch dann auch irgendwo seine Feinde werden. Oder wir sollten Inventur halten und überlegen, liebe ich diese Welt mehr als Gott? Bin ich von ihr erfüllt und viel weniger von Gott? Gott will, dass wir das Wesen dieser Welt durchschauen. Die Herrlichkeit, die keiner von den Herrschern dieser Welt erkannt hat, denn wenn sie die erkannt hätten, hätten sie den Herrn der Herrlichkeit nicht gekreuzigt. 1. Korinther 2, Vers 8. Wenn euch die Welt hasst, so wisst, dass sie mich vor euch gehasst hat. Johannes 15, 18. Eins der Sachen, die mich so geärgert haben, war wirklich in diesen Tagen Nigeria, die Terroristen dann bombardiert und dann heißt es, ja, die haben angeblich Christen verfolgt. Angeblich Christen verfolgt. Das wurde 10 Jahre nie berichtet von den Medien. Ich möchte jetzt nicht auf Einzelne schießen, aber seit 10 Jahren werden Christen in Nigeria verfolgt, rund um die Uhr. Und es wurde nie berichtet. Und jetzt plötzlich, weil sie berichten müssen, weil mal jemand was tut, sagen die Medien, ja, angeblich wurden dort Christen verfolgt. Das zeigt, wie diese Welt uns Christen hasst, weltweit, ja. Und alles wird berichtet, aber das nicht. Und ich möchte den letzten Punkt noch sagen, mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Der David sprang über viele Mauern, er hatte viele Kämpfe, menschliche Mauern, geistliche Mauern. Aber er hat es mit Gott zusammen gemacht, er konnte das auch nicht selber, er war nicht stark genug. Er hat nur mit Gott über diese Mauern springen können. Er hat diese Feindschaft von Saul überwunden, er hat ihn 2-mal nicht getötet. Er hat Gott sein Schicksal überlassen. Er hat gesagt, ich will sehen, was Gott mit mir vorhat. Und er hat eigentlich das erfüllt, was hier steht. Das möchte ich noch vorlesen, damit möchte ich schließen. Vergelte niemand Böses mit Bösem. Seid auf Gutes bedacht gegenüber jedermann. Ist es möglich, so viel an euch liegt, so habt mit allen Menschen Frieden. Rächt euch nicht selbst, meine Lieben, sondern gebt Raum dem Zorn Gottes. Denn es steht geschrieben, die Rache ist mein, ich will vergelten, spricht der Herr. Vielmehr, wenn dein Feind hungert, so gib ihm zu essen, dürstet ihn, so gib ihm zu trinken. Wenn du das tust, so wirst du feurige Kohlen auf sein Haupt sammeln. Lass dich nicht vom Bösen überwinden, sondern überwinde das Böse mit Gutem. Römer 12, 19. Das ist genau das, was der David gemacht hat. So hat er seine Kriege geschlagen. Er hat wirklich, auch wenn er ein Kriegsmann war, mit Liebe gekämpft. Er hat diese Liebe Gottes in sich, er hat seinem schlimmsten Feind vergeben können, hat ihn nicht getötet, hat sich nicht gerächt, hat das Böse mit Gutem überwunden. Und ich möchte uns Mut machen, diese Waffen Gottes wieder auszugraben. Wir verhalten uns oft wie Leute, die keine Waffen hätten, die so arme Lämmer sind, die nichts haben, mit dem sie kämpfen könnten. Nein, Gott hat uns mächtige Waffen gegeben. Sie sind mächtiger als 1000 Schwerter. Sie sind mächtiger als Bomben und Granaten. Sie kosten dich keinen Cent. Sie kosten dich nur Zeit und Gebet, damit du sie anwenden kannst. Gott will uns lehren, mit diesen Waffen zu kämpfen. Und es ist besonders diese Liebe Gottes. Er will uns, dass wir uns danach ausstrecken, dass wir uns mehr erfüllt, dass wir sie mehr haben. Wer liebt, tut dem anderen nichts Böses. Wir können Feinde überwinden mit Liebe. Ich weiß, dass es schwierig ist und ich versage da auch so oft. Aber wir haben mächtige Waffen bekommen. Wir haben das Wort Gottes bekommen, wir haben den Heiligen Geist bekommen. Wir haben kleine Taten der Liebe bekommen, die oft so viel auslösen, viel mehr auslösen als große Worte. Und das wünsche ich uns, dass wir damit kämpfen. Und auch gegen unsere Lieblingssünden. Vielleicht noch einen Lustmacher drauf, unsere Lieblingssünden anzugehen, weil das ist vielleicht das Schwierigste, wo jeder dran zu knabbern hat. Dahinter, eine Sünde kann echt eine Tür sein zu deiner Berufung. Vielleicht ist es die Sünde das, was dich aufhält, das zu werden, was Gott mit dir vorhat. Kämpf gegen sie, sei konsequent. Kämpfe gezielt gegen diese Sünde, die dich immer wieder zu Fall bringt. Jesus sagt auch, sei radikal. Hacke deine Hand ab, wenn sie dich zu Fall bringt. Hack dein Auge aus. Kämpf gegen diese Sünde. Der Simson hat am Anfang gut gekämpft. Er hat diesen Löwen besiegt und sagt dann, Speisigen aus dem Fresser und Süßes aus dem Starken. Also wenn wir überwinden, kommt sehr viel Gutes daraus. Sehr viel Reichtum, sehr viel Süßes. Für uns und auch für andere. Sehr viel Segen. Wenn wir unsere Sünde überwinden mit Jesu Hilfe, dann kann wirklich viel, viel Gutes entstehen. Und das wünsche ich uns, dass wir das angehen, neu angehen, diese Hindernisse zu überwinden. Wir können es nicht. Und mit meinem Gott kann ich über Mauern springen. Und das wünsche ich uns und ich möchte noch beten. Danke, dass ich so lange ausgehalten habe. Herr Jesus Christus, ich möchte dir danken, was du eingesteckt hast. Was du, wir können das gar nicht verstehen, dass du, der Eigentümer von allem, sowas einstecken musstest. So eine Verachtung, so eine Ausgrenzung, so eine Hinrichtung. Herr, du bist auferstanden, du hast gesiegt und du lebst und du stehst jedem von uns auch beiseite. Auch als der beste Freund, als der Retter, als der Hirte. Danke, dass wir das nicht alleine machen müssen, dass wir nicht alleine gegen unsere Hindernisse ankämpfen müssen. Danke, dass du uns hilfst und mit dir können wir über Mauern springen. Bitte hilf uns jedem Einzelnen, wo er auch über Mauern springen muss oder welche Dinge wir überwinden sollen. Hilf uns dabei, wir können es nicht, wir sind zu schwach. Aber mach du uns stark und lehr uns, mit deinen Waffen zu kämpfen. Danke für deine mächtigen Waffen, besonders für deine Liebe, die so, so stark ist. Und erfüll uns neu mit dieser Liebe. Danke. Amen.